Ja, vielen Dank für die Begrüßung, für die freundlichen Worte. Ja, das Thema kinderpsychisch kranke Eltern, Coping-Strategien und Interventionsformen habe ich mein Referat überschrieben. Ich wollte Ihnen einfach einen kurzen Überblick geben, was ich so vorhabe in meinen Ausführungen. Ich wollte zunächst mal so einen relativ kurzen, prägnanten Überblick geben über die Eltern, also einige empirische Geschichten, so, also Elternschaftsrate, das heißt also, wie häufig sind psychisch kranke Menschen überhaupt Eltern, wobei dann einen ganz kleinen Ausblick geben oder Einblick geben zu den wesentlichen Ergebnissen der Risikoforschung, also das Risiko der Kinder, das ja bekannt ist, nur noch ein paar Aspekte herausgreifen, dann auf die Belastungs- und Wirkfaktoren eingehen und dann aber sozusagen den Schwerpunkt setzen auf den Teil dessen, weil der natürlich eine ganz massive praktische Relevanz hat. Einerseits auf die Ergebnisse der Resilienz- und Coping-Forschung und möchte da Ihnen ein Interventionsprogramm vorstellen, das wir entwickelt haben, das um einfach hier auch ein Stück weit ausgehend von den Ergebnissen der Coping- und der Resilienzforschung einige Aspekte eines Programms, das erprobt wird und das dann im Februar veröffentlicht wird auch. Aber da werde ich noch ausführlicher darauf eingehen. Okay, zunächst mal eben zur Elternschaftsrate überhaupt einen ersten Überblick zu geben. Also wenn man mal so sieht, wie häufig sind eigentlich psychisch kranke Menschen auch Eltern, muss man eigentlich ganz allgemein auch sagen zunächst, dass es eben keine verlässlichen Zahlen gibt dazu. Also die Angaben, die Sie so bei Untersuchungen finden können, die schwanken eigentlich zwischen 9 und 61%, also eine ganz erhebliche Variation. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass ganz unterschiedliche Populationen untersucht worden sind. Ich habe so in einer ersten Studie haben wir eine konsekutive Erhebung gemacht. Das heißt also, wir haben an zwei psychiatrischen Kliniken auf einer allgemeinpsychiatrischen Station über einen Zeitraum von einem Vierteljahr sind also alle Patienten, die aufgenommen worden sind, gefragt worden, ob sie Kinder haben und ob sie mit diesen Kindern auch zusammenleben. Wir haben insgesamt eine Anzahl von 808 Kindern so befragt. Und da hat sich eben gezeigt, was eben auch andere Studien mittlerweile auch zeigen, dass so circa 27% der Befragten eben Kinder unter 18 Jahren hatten. Also es gibt hier einen ganz klaren geschlechtsspezifischen Unterschied eben zwischen Männern und Frauen. Aber wesentlich oder ganz interessant dabei ist auch zu gucken, dass eben von dieser allgemeinen Population, die wir hier untersucht haben, eben 77% der Patientinnen, wohlgemerkte Patientinnen, auch mit ihren Kindern zusammenleben. Das waren, also ich kann das jetzt nicht an der Stelle nicht an Detail gehen, sozusagen das ist jetzt auch aufdifferenziert worden nach unterschiedlichen Diagnosegruppen und so weiter und so fort. Das war sozusagen ein erstes Ergebnis. Wir haben dann im Rahmen eines Forschungsprojektes, das gerade jetzt zu Ende läuft, Schizophrenie und Elternschaft, haben wir uns eben diese Gruppe der schizophren erkrankten Eltern praktisch angeguckt. Und in diesem Forschungsprojekt haben wir eben, also das, im Zentrum stehen also diese Belastungs- und Bewältigungsstrategien, aber eben auch diese epidemiologischen Daten. Und da hat sich gezeigt, da haben wir ein N von 370 Patienten. Und es zeigte sich, dass eigentlich hier eben auch 26,5% der Patienten Kinder hatten, also praktisch identisch mit dieser allgemeinen psychiatrischen Gruppe ist. Ganz wesentlich hier auch wesentlich häufiger wieder der geschlechtsspezifische Unterschied, dass eben mehr Frauen eben Kinder haben als Männer. Ein ganz interessanter Unterschied ist aber hier ganz eklatant, dass eben nur 46% der schizophren erkrankten Patientinnen mit ihren Kindern auch zusammenleben. Wenn Sie denken, also bei der gemischten Gruppe, sage ich jetzt mal so, bei dieser heterogenen Gruppe waren es also fast 80%. Auch etwas, was man eigentlich im klinischen Alltag, ich glaube, das bestätigt eigentlich, kann man sagen, den klinischen Alltag ganz wesentlich. Okay, das war eigentlich so der ganz wichtige Aspekt dabei, eben so ungefähr, dass man eben davon ausgehen kann, so circa ja, ungefähr 26-30% aller psychisch Kranken, das hat sich eigentlich jetzt herauskristallisiert, haben eben auch Kinder mit eben unterschiedlichen Arten des Zusammenlebens oder auch Nicht-Zusammenlebens. Dann ganz kurz, ein ganz kurzer Einblick in die Ergebnisse der Risikoforschung. Ganz allgemein kann man also sagen, das ist ja auch jetzt keine neue Erkenntnis, dass eben Kinder aus Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil eben eine sehr viel höhere, signifikant höhere Rate von psychischen Störungen aufweisen als Kinder aus Vergleichsfamilien. Hier ist gerade der William Beardsley, der ja gerade also speziell eben auch bei depressiv erkrankten Eltern eben solche Studien auch durchgeführt hat. Ein paar so Ergebnisse eigentlich noch dazu, nur noch aus Überblick hier, wenn Sie hier sehen, beispielsweise bei schizophren Erkrankten, also wenn eben beide Elternteile erkrankt sind, liegt das Erkrankungsrisiko bei ca. 40%. Das als ganz interessanter Aspekt dabei, den ich hier so einfließen lassen möchte aus unserer eigenen Studie. Wir haben praktisch, wir haben ja so eine Familienstudie durchgeführt und haben unter anderem eben auch die Kinder, die mit ihren psychisch kranken oder schizophren erkrankten Eltern zusammen eben mit dem Kinder-Tipps, mit diesem diagnostischen Interview praktisch untersucht. Und jetzt hat sich hier, das ist eine relativ kleine Untersuchungsgruppe eben, dass Sie hier feststellen, dass eben über die Hälfte der befragten oder untersuchten Kindern eben also eine diagnostische Kriterien für mindestens eine psychische Störung aufwiesen, eben also in erster Linie eben häufiger eben Störungen im Sozialverhalten, depressive Störungen, hypokinetisches Syndrom, Angststörungen, Essstörungen. Also das heißt also, teilweise haben die eben mehrere Störungsformen eben auch aufgewiesen. Nur als kleiner Hinweis dazu, es hat sich da auch gezeigt, dass eben von diesen 18 Kindern 11 eben die Kriterien für eine psychische Störung aufwiesen, eben wirklich sehr, sehr stark beeinträchtigt waren. Interessant dabei fand ich auch noch, deswegen habe ich das gedacht, das ist auch vielleicht ein wichtiger Hinweis, das wollte ich in diesem Zusammenhang auch erwähnen. Wir haben auch bei den Kindern eben diesen Kindertipps eingesetzt und haben eben die Eltern mit dem CBCL 14 bis 18 befragt. Das heißt also, es ist ein Fragebogen, in dem also Eltern praktisch die Auffälligkeiten ihrer Kinder einschätzen. Und da hat sie sich eben auch gezeigt, dass eben, das fand ich auch so sehr bemerkenswert, dass eben 40% der Kinder auch von den erkrankten Eltern als auffällig eingeschätzt werden. Das heißt, es war ganz interessant, wie ähnlich das auch ist in beiden Aspekten dabei und vor allem, was es uns darauf ankommt in diesem Punkt, wie auch schizophren erkrankte Eltern sehr wohl in der Lage sind und sehr wohl auch die Schwierigkeiten bzw. die Probleme, die praktisch mit ihren Kindern sind, auch wahrnehmen und einschätzen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, auch in der ganz praktischen psychosozialen Arbeit zu gucken, dass hier wirklich ein Problembewusstsein doch bei sehr, sehr vielen Eltern da ist, ja, auch wenn sie selber sehr schwer psychisch erkrankt sind. Deswegen wollte ich das an der Stelle kurz hinweisen. Einen kurzen weiteren Einblick eigentlich in dieses ganze Feld der Risikoforschung, auch wieder eine Studie, die Beardsley durchgeführt hat, eben bezogen jetzt auf das, wenn Sie hier gucken, dass eben wenn beide Elternteile depressiv erkrankt sind, beträgt eben die Wahrscheinlichkeit für die Kinder im Verlauf ihres Lebens irgendeine Form von Depression zu entwickeln, eben ca. 70%, wobei Längsschnittstudien von Ratter in England eigentlich auch zeigen, dass so ungefähr bei einem Drittel es wirklich zu wirklich persistierenden Störungen kommt, also dass eben die Störungen wirklich längerfristig sind, ja, sozusagen chronische Störungen, lang andauernde Störungen entstehen. Bei ungefähr einem Drittel das war eine Längsschnittstudie, die über 4 Jahre gelaufen ist in England. Gut, ein ganz wesentlicher, und das ist auch der Aspekt dabei, der ja natürlich auch die hohen Zahlen aus den Ergebnissen der Risikoforschung auch deutlich macht, ist natürlich ein genetischer Faktor, der natürlich hier auch eine wichtige Rolle auch dabei spielt, wobei man natürlich ganz klar auch sagen muss, dass die genetischen Faktoren keine determinierende Wirkung haben, sondern dass eben die genetischen Faktoren eben die Umwelteffekte moderieren. Das heißt also, die genetische Ausstattung bestimmt darüber, ob eben sich belastende Lebensereignisse pathogen auswirken oder nicht. Der, sage ich jetzt mal so, der Teufelskreis eben bei Kindern psychisch kranker Eltern ist der, dass sie natürlich auch verstärkt belastenden Lebensumständen und Lebensereignissen ausgesetzt sind, ja? Und gleichzeitig natürlich auch eben genetisch auch vulnerabler sind. Und das ist, kann eben ein Teufelskreis werden, aus dem einfach dann auch dieses hohe Risiko für das Entstehen von psychischen Erkrankungen resultiert. Was sind weitere ganz wichtige, und da wollte ich jetzt so noch ganz kurz drüber hinweggehen, was sind weitere ganz wichtige Belastungsfaktoren, die identifiziert worden sind? Ich meine, am besten untersucht ist eben gerade eben bei Kleinkindern und Säuglingen eben die Mutter-Kind-Interaktion als ein Störungselement, als ein Störungspotenzial. Also da brauche ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Zweiter ganz wesentlicher Aspekt ist einfach das Erziehungsverhalten, dass es eben Störungen im Erziehungsverhalten oder Schwierigkeiten im Erziehungsverhalten gibt, das noch spezielle Belastungsfaktoren in sich tragen. Es scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein, dass es, und da gibt es einige Studien dazu, die eben zeigen, dass gerade mangelnde Erziehungskompetenz der Eltern natürlich ein ganz, ganz gewaltiger Risikofaktor ist für die Entwicklung von psychischen Störungen bei Kindern. Das ist, scheint hier ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Auch hier gibt es eine Reihe von Studien, die das also sehr, sehr deutlich auch aufzeigen. Was dann auch noch weitere Belastungsfaktoren, ich habe sie umschrieben mit der Überschrift soziale Belastungsfaktoren und familiäre Belastungsfaktoren. Diese Belastungsfaktoren sind primär aus Interviewstudien oder über Interviewstudien erhoben worden. Ich habe da nur zwei zitiert. Das ist eine meine eigene Studie damals von 2005 oder eben auch von Fritz Matejat. Das sind einfach die klassischen Belastungsfaktoren, die man identifizieren kann. Auf der einen Seite die Tabuisierung und das Kommunikationsverbot als ein ganz wesentlicher Belastungsfaktor. Dann natürlich die Parentifizierung, die Schuldgefühle. Was ganz wesentlich ist, häufig Kinder entwickeln häufig solche Trennungsängste, die sie wahrscheinlich auch kennen, wenn sie mit Kindern arbeiten, einfach zu gucken, einfach ganz als wesentliche Schuldgefühl, die daraus resultiert, Verlustängste, dann natürlich gerade auch die Loyalitätskonflikte, die zu beobachten sind und natürlich ganz wesentlich auch die fehlende soziale Unterstützung, bedingt natürlich häufig durch das Kommunikationsverbot und die Tabuisierung, die einfach in den Familien als ganz zentrale Regel vorherrscht. Gut, das war eigentlich so ein ganz kurzer Blick jetzt, um einfach überhaupt dieses Belastungs- und dieses Risikopotenzial kurz zu beleuchten. Ich möchte jetzt dann auch weitergehen und eben zu diesen Aspekten der Resilienz- und Coping-Forschung kommen und einfach einleiten mit einem ganz wesentlichen Erkenntnis eigentlich auch aus der Coping-Forschung und aus der Resilienzforschung, dass eben, ob eben Belastungen zu Störungen führen, und das, denke ich, hat wiederum eine ganz zentrale praktische Bedeutung, ob Belastungen zu Störungen führen, hängt eben ganz wesentlich und entscheidend von der Art und Weise des Umgehens mit den Belastungen ab, also mit den Coping-Strategien ab, oder von den Coping-Strategien ab und eben auf der anderen Seite von der Verfügbarkeit und von der Mobilisierbarkeit von Schutzfaktoren. Das ist, denke ich mir, ein ganz wesentlicher Aspekt dabei, den man hier auch wirklich immer in den Mittelpunkt stellen sollte, der Überlegungen. Es gibt hier, und das ist eine ganz, auch da brauche ich jetzt nicht ausführlicher darauf eingehen, es gibt ja hier eine ganze breite Palette an Ergebnissen aus der Resilienzforschung, die eben auch zeigen, dass eben welche Faktoren eben Kinder schützen, welche Faktoren Kinder stark machen. Ich denke sozusagen die generellen Schutzfaktoren, das heißt also generelle Schutzfaktoren ist gemeint, dass es eigentlich generell Kinder stark macht gegenüber Belastungen. Diese generellen Schutzfaktoren werden üblicherweise oder häufig eben eingeteilt in diese personalen Schutzfaktoren wie Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitserwartungen, Problemlösefähigkeit. Auf der anderen Seite dann eben die familiären Schutzfaktoren. Da kommt natürlich gerade auch die Ehebeziehung als ganz wesentlicher Aspekt dabei heran. Das ist ganz klar heranzuziehen. Das natürlich ist wiederum so, ist das natürlich eine stabile Ehebeziehung der Eltern wiederum ein ganz wesentlicher Schutzfaktor für die Kinder sind. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr deutlich, ist, dass eben gerade in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil eben sehr, sehr häufig eben zu Eheproblemen kommt, im Gegenteil sogar häufig eben zu Trennungen kommt. Gerade eben, wenn die Mutter psychisch krank ist, kommt es eben sehr häufig eben zu Trennungen, wo dann eben auch gerade auch solche Stabilität, solche familiären Schutzfaktoren eben nicht oder nicht in diesem Ausmaße gegeben sind. Und auf der anderen Seite eben, dritte ganz wesentliche Gruppe sind eben die sozialen Schutzfaktoren, eben das für Kinder jetzt bezogen, das Peer-Netzwerk, die Unterstützungssysteme, sowohl eben auch für die Kinder auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite eben auch für die Familie insgesamt, für die Eltern insgesamt. Auch hier ist es wiederum so, auch hier wiederum dieser Teufelskreis, würde ich sozusagen, dass natürlich aufgrund dieses Kommunikationsverbotes, aufgrund der Tabuisierung, und man erlebt das ja häufig, Kinder, die in dem Sinn eigentlich dieses, was sie erleben im Kontext von psychischer Erkrankung ihrer Eltern, überhaupt nicht in Worte kleiden können, weil sie überhaupt keine Sprache dafür finden. So im Prinzip ist es natürlich auch schwierig, überhaupt Unterstützung für sich zu aktivieren. Das ist also auch wiederum dieser Aspekt dessen, der das also ganz, ganz wesentlich erschwert. Gut, das wären also ganz klassische generelle Schutzfaktoren, die Sie ja mit Sicherheit auch kennen aus der Resilienzforschung ganz allgemein. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei, den eigentlich wir identifiziert haben und auf den gerade der Fritz Matthejatz immer wieder auch hinweist, ist eigentlich so, dass es offensichtlich auch ganz spezifische Schutzfaktoren gibt, neben diesen generellen Schutzfaktoren. Und das scheint wirklich auch zu sein, dass eben eine alters- und entwicklungsadäquate Informationsvermittlung und Aufklärung der Kinder über die Erkrankung und Behandlung des Elternteils ein ganz zentraler Schutzfaktor ist. Das heißt also, Kinder durch Wissen, durch Information, durch kindgerechte Information werden also Kinder befähigt, einfach mit einer Situation anders umzugehen. Also davon abgeleitet, das werden Sie dann in diesem Interventionsprogramm identifizieren können, das ich Ihnen dann zum Schluss vorstelle, ist eben gerade, finde ich, auch die Psychoedukation für Kinder ein ganz wesentlicher, ein ganz wichtiger, ganz zentraler Punkt dessen auch zu sehen, einfach hier die Kinder auf die Art und Weise und auf diese Schiene auch, über diese Schiene auch zu stärken. Also das wäre der eine ganz wichtige Aspekt. Der zweite ganz wichtige Punkt ist der, auf den eben Matthejatz und Remschmidt auch hinweisen, eine adäquate individuelle und familiäre Krankheitsbewältigung. Das heißt also, es hängt ganz wesentlich davon ab, wie offen, wie konstruktiv eigentlich die Eltern, ob jetzt beide Elternteile oder eben der kranke Elternteil, eben mit dieser Erkrankung umgeht. Das heißt also, wie stark ist die Offenheit, mit diesem Thema umzugehen, oder umgekehrt, wie stark ausgeprägt ist die Verleugnung innerhalb der Familie, wie stark wird eigentlich dieser Aspekt eben überhaupt nicht thematisiert. Es gibt sehr interessante Beobachtungen, die man machen kann, dass eben Kinder häufig sehr entlastet sind, wenn sie merken, der psychisch kranke Elternteil begibt sich wieder in Behandlung. Ist zwar so, dass das eben eine Klinikeinweisung für Kinder sehr traumatisierend sein kann, hängt jetzt wirklich von den Umständen ab, aber einfach die Tatsache dessen, dass eben die Mutter wieder zum Arzt geht regelmäßig, hat eine ganz immense, weil es ein Ausdruck dafür ist, es wird aktiv eigentlich mit dieser Erkrankung umgegangen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die Sie vielleicht auch, wenn Sie in diesem Feld ganz konkret arbeiten, eben auch schon gemacht haben. Also das scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein, sowohl diese Krankheitsbewältigung, also das Umgehen mit der Erkrankung, wiederum auch zu gucken, wie man in der praktischen Arbeit eben es wichtig ist, eigentlich die Eltern dazu zu ermutigen, über diese Erkrankung oder über das, was damit auch zusammenhängt, auch zu sprechen, ja, auch aktiv hier auch in dem Sinn aktiv sich mit dieser ganzen Situation auch auseinanderzusetzen. Gut, jetzt nach diesem Aspekt der Resilienz und dieser generellen und dieser spezifischen Schutzfaktoren wollte ich zu den Coping- oder zu den Bewältigungsstrategien der Kinder kommen. Die Coping-Forschung im Kindesalter ist ja bedeutend nicht so weit fortgeschritten wie die Coping-Forschung im Erwachsenenalter. Ein ganz wichtiger Forscher im deutschsprachigen Raum, der sich mit Coping im Kindesalter befasst, ist Arnold Lohaus, der sich ja sehr intensiv damit befasst hat. Er hat eigentlich festgestellt, dass man davon ausgehen kann, dass Kinder grundsätzlich eigentlich die gleichen Coping-Strategien einsetzen wie Erwachsene, nämlich problemlösende Strategien, Suche nach sozialer Unterstützung, emotionsregulierende Strategien und Problemmeidung als ganz wesentliche Aspekte dabei. Wobei es anzunehmen ist, ich komme noch auf die Besonderheiten anschließend, wobei natürlich bei Kindern ganz speziell die soziale Unterstützung eine ganz zentrale, die sozial-familiäre Unterstützung eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber was sind so die Ansatzpunkte dieser unterschiedlichen Strategien? Ich habe sie hier nochmal praktisch etwas näher definiert. Also das heißt, also die problemlösenden Strategien sind ja, man könnte sagen, direkte Strategien, die eigentlich die auf die Ursachen von Belastungen abzielen. Das wäre sozusagen diese eine Strategie. Die emotionsregulierenden Bewältigungsstrategien ist eigentlich eine internale Strategie, wo es eigentlich eher darum geht, praktisch, ich habe es hier formuliert, die Beanspruchung auf Seiten des betroffenen Kindes zu regulieren. Das heißt also, indem ein Kind lernt, sich abzulenken vor dem massiven Stressor, also im Prinzip, weil es an der Stelle eben keine aktive Strategie anwenden kann, weil einfach die Situation, die Ursachen der Belastung nicht veränderbar sind. Und eben die soziale Unterstützung, die eben im Kindesalter eine ganz zentrale Rolle praktisch hat, die ja sowohl eine problemlösende als auch eine emotionsregulierende Funktion hat. Also die problemlösende, dass ein Kind jemand anders bittet, bei der Bewältigung zu helfen, sage ich jetzt mal so. Und die emotionsregulierende wäre ja beispielsweise so, dass ein Kind sich aussprechen kann, ausweinen kann, sozusagen ein Ohr erhält, sozusagen, wo sie gewissermaßen die Sorgen zum Ausdruck bringen kann. Also in dem Sinn nicht die Situation verändert, sondern eigentlich sozusagen die praktisch als internale Strategie eben die Spitze der Belastung eigentlich ein Stück weit auf die Art und Weise reduziert. Bei Kindern ist eben bei diesen Bewältigungsstrategien sind einige Besonderheiten, die natürlich jetzt auf der einen Seite durch die Entwicklung bedingt sind. Die Bewältigungsstrategien von Kindern sind sehr abhängig eben vom kognitiven Entwicklungsstand eines Kindes. Wenn Sie bedenken, dass natürlich bei einer Bewältigung natürlich eine Einschätzung einer Situation stattfinden muss, gell? Ob sie in welcher Weise sie bedrohlich ist beispielsweise oder welche Ressourcen ich verfügbar habe, wenn Sie an dieses transaktionale Stressmodell von Lazarus denken, ist natürlich so, dass ein Kind in einem bestimmten Alter natürlich jetzt nicht ausreichend in der Lage ist, so Erwachsenen angemessen sozusagen so eine Situation auch einschätzen zu können. Ich glaube, Kinder brauchen hier auch, gerade auch wenn sie in diesem Kontext auch leben, Unterstützung. Ein ganz wichtiger, ganz wesentlicher Punkt ist einfach so, dass eben Kinder auch häufig Situationen als belastend praktisch bewerten, die für uns Erwachsene vielleicht irrelevant sind. Man weiß beispielsweise, dass Kinder Stress oder Streit mit Schulkameraden wesentlich gravierender, wesentlich belastender erleben, sehr häufig als Erwachsene, die sagen, gut, das wird sich auch wieder geben. Für ein Kind ist die Situation an der Stelle einfach eine sehr belastende Situation, weil es Stress oder Streit mit der Freundin hatte. Ja? Also das sind so ein paar so ganz wesentliche Aspekte, die hier zu bedenken sind, ganz abgesehen davon, dass bestimmte Strategien, die Erwachsenen selbstverständlich sind, Kindern einfach nicht zur Verfügung stehen oder nicht geduldet werden. Also Ein Beispiel wäre so der Aspekt dessen, dass natürlich der Rückzug, den Erwachsene als eine Strategie pflegen, häufig eventuell für Kinder nicht akzeptiert wird, dass ein Kind sich einfach zurückzieht und die Tür zuknallt gewissermaßen. Oder so. Das wären ein paar so ganz wichtige andere Aspekte. Ich wollte noch ganz kurz so, wir haben in unserem Forschungsprojekt praktisch auch das Coping der Kinder untersucht, und zwar haben wir diesen Stressverarbeitungsfragebogen eingesetzt, und es hat sich hier auch gezeigt, auf dieser Skala, wenn Sie hier sehen, dass eigentlich dies bei der Skala Ablenkung, Erholung bei den betroffenen Kindern signifikant niedriger ausgeprägt ist als in der Normpopulation. Das heißt also, Kinder sind, wenn sie mit einem psychisch kranken, in diesem Fall schizophren erkrankten Elternteil da ist, eben stärker unter Belastung, können sich wenig erholen, können sich weniger ablenken, ganz wichtiger Punkt, und haben eben auch ein sehr großes, beispielsweise, Unterstützungsbedürfnis. Das wäre nur also ein kleiner Hinweis dessen, wie es eben in dieser Gruppe aussieht. Ein ganz wichtiger Aspekt bei den Coping-Strategien ist einfach auch zu betrachten, dass eben es auf die Situationsangemessenheit der Bewältigungsstrategien ankommt. Das heißt also, dass eben bestimmte Bewältigungsstrategien nicht per se günstig oder ungünstig sind, sondern entscheidend ist wirklich das Passungsverhältnis zwischen der Situation und dem Bewältigungsverhalten. Das heißt also so im Prinzip, man kann eigentlich so unterscheiden, dass eben wirksame Strategien so einzusetzen sind, dass man sagt, problemlösende Strategien sind dann hilfreich, wenn die Situation kontrollierbar ist, wenn also die Situation veränderbar ist. Emotionsregulierende Strategien sind in unkontrollierten Situationen besser einsetzbar. Das heißt also beispielsweise, das Kind ist natürlich mit der psychischen Erkrankung eines Elternteils konfrontiert und kann dieses natürlich nicht verändern. Sie kann nichts Aktives tun. Und deswegen zu gucken, wie kann ein Kind hier auch emotionsregulierende Strategien entwickeln, sich abzulenken, sich zu erholen, sage ich jetzt mal so, als ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Und eben die vermeidenden Strategien in unkontrollierbaren Situationen, in denen aber auch keine soziale Unterstützung verfügbar ist. Jetzt mal noch dazu, aus ganz kurzer Überblick eigentlich zu dieser Coping-Strategie. Wir sind jetzt eigentlich ausgegangen, eben was ich eingangs gesagt habe, von diesen Resilienzfaktoren, von den Ergebnissen und von den Coping-Forschungsergebnissen und haben eben ein Interventionsprogramm entwickelt, das so vom Ministerium für Arbeit und Gesundheit und Soziales des Landes NRW finanziert wird. Und haben hier praktisch ausgehend von diesen Ergebnissen einzelne Module entwickelt, die eigentlich hier eingesetzt werden können. Und zwar ist das ein Programm, das eben sehr familienorientiertes Programm ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist es besteht also aus Basismodulen auf der einen Seite und eben Interventionsmodulen. Die Basismodule, da kann ich hier nur ganz kurz eingehen. Es ist ganz, ganz wichtig eben, dass eben unseres Erachtens wirksame Hilfeleistungen für Kinder psychisch kranke Eltern nur dann funktionieren kann, wenn eben eine effektive, eine funktionale Kooperation stattfindet auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also das wäre das zweite Modul eigentlich, dass Kinder praktisch oder dass das Thema Kinder auch in der Behandlung der Eltern zum Thema gemacht werden muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und sowohl jetzt auch in der ambulanten Therapie, also in der stationären Therapie. Das heißt also, das zweite Modul ist einfach so ein Stück weit da abzuzielen, dass man die Wahrnehmung für Kinder sensibilisiert in der Behandlung der Erwachsenen. Ich kann das hier nur ganz kurz andeuten, mehr kann ich dazu. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Interventionsmodulen, die wir hier so entwickelt haben. Und ich würde hier ganz gerne die ich fett gedruckt habe, ganz kurz noch, ich denke, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, noch kurz erläutern. Das heißt, es sind also 5 Module. Das eine ist eben die diagnostische Einschätzung, dann die Förderung der familiären Kommunikation, um eben beispielsweise aus dieser Tabuisierungsfalle gewissermaßen rauszukommen. Dann eben die Förderung der die Problembewältigungskompetenz, die Förderung der sozialen Ressourcen als ganz wesentlicher Aspekt und eben der Aspekt der Psychoedukation. Ich habe jetzt eben, wie gesagt, 2 ganz kurz herausgeführt, um Ihnen so einen Eindruck zu vermitteln, wie sowas auch aussieht aus unserer Sichtweise. Es geht also um das Thema Förderung der Problemlösekompetenz. Und es ist, der Vorgang ist eigentlich so, dass eigentlich zunächst mal versucht werden soll, Kinder überhaupt ein Gefühl zu praktisch vermitteln, wie man eigentlich mit Problemsituationen umgehen kann. Das heißt also, es werden zunächst mal in diesem Programm eigentlich alltägliche Problemsituationen, die also mit der Erkrankung noch gar nichts zu tun haben, praktisch herangezogen, und anhand der wird einfach jetzt im Prinzip mal besprochen, wie eigentlich mit so einer Situation umgegangen werden kann. Die Kinder kriegen also solche Problemkonstellationen vorgelegt und gleichzeitig eben auch praktisch unterschiedliche Lösungsstrategien. Das heißt also so im Prinzip, es gibt eben problemorientierte Strategien, also du nimmst die Sache selbst in die Hand, du machst dich daran, die Sache anzupacken, also das wären eben so aktive Strategien, dann eben diese sozial unterstützungsorientierten Strategien, also sich trösten lassen, jemanden um Rat bitten bei der Problemlösung und so weiter und so fort. Dann gibt es eben eher so konstruktiv emotionsregulierende Strategien. Du lenkst dich ab, du denkst an was Schönes, du versuchst dich zu beruhigen. Was tust du, um dich zu entspannen beispielsweise? Aber eben auch destruktiv emotionsregulierende Strategien. Du lässt deinen Ärger raus, du rastest aus, du fluchst vor dich hin. Und eben das andere eben, problemausweichende Strategien. Also das ist so, und das ist also praktisch hier die Vorlage, und anhand dessen werden jetzt diese Situationen durchgespielt, so im Prinzip. Das heißt also, was passt hier eigentlich, wenn du jetzt die Strategie anwendest, was passiert dann eigentlich? Wie würden die anderen darauf reagieren, beispielsweise das Umfeld darauf reagieren und so weiter. Also der Punkt ist der, einfach zu gucken, was ich vorher eben mit der Situationsangemessenheit von Coping-Strategien gemeint habe, einfach den Kindern ein Repertoire an Strategien an die Hand zu legen, dass man eigentlich mit einer Situation oder auf eine Situation ganz unterschiedlich reagieren kann und einfach auf die Art und Weise diese Problembewältigungskompetenz eigentlich zu erweitern. Das wäre sozusagen ein kurzer Einblick eigentlich in diese erste Strategie. Im Prinzip, das ist einfach so, wir haben das uns überlegt, wir haben also diese Programme auch an drei Orten bereits also erprobt über 2 Jahre. Das heißt also so, wir haben also festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Problemlösestrategien möglichst auch im Familiensetting durchführt, dass die Eltern auch das auch gewissermaßen zunächst mal miterleben können und dann auch für sich selber auch andere Strategien entwickeln können. Aber eigentlich ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatzpunkt. Vor allen Dingen haben wir gemerkt, dass Kinder da also sehr, sehr begeistert sind eigentlich, mit solchen Situationen umzugehen. Und der Ablauf ist dann so, also wir hatten zunächst mal eben ganz allgemeine Problemsituationen. Und wenn diese durchgespielt sind, kommt es dann allmählich zu Situationen aus ihrem Umfeld. Es ist eigentlich so eine schrittweise Vorgehensweise, so im Prinzip, das man ja eigentlich aus der ganzen Problemlösestrategien, Verhaltenstherapie, ist das eigentlich abgeleitet, kann man sagen. Also so im Prinzip, um einfach dann von diesen allgemeinen Problemsituationen zu den ganz eigenen Problemen in der Familie auch umzugehen, um hier auch Strategien zu entwickeln. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist der, eben diese, Sie hatten das ja auch in Ihren Ausführungen gesagt, wie wichtig die soziale Unterstützung ist, das soziale Netzwerk ist natürlich auch für die Kinder ein ganz zentraler Aspekt dabei. Und auch hier haben wir praktisch Ansatzpunkte, Übungen entwickelt, eben Strategien zur Förderung von sozialen Ressourcen, also wo also Kinder ermutigt werden sollten, für sich stärker soziale Unterstützung zu mobilisieren, entweder neu zu aktivieren, neu zu entdecken, beziehungsweise eingeschlafene vielleicht auch wieder zu entdecken. Und hier haben wir auch eine ganz unterschiedliche Vorgehensweise gewählt, so eine Art von Netzwerkanalysen gestellt. Das heißt, wir haben also festgestellt, dass man einen Zugang zu den sozialen Netzwerken von Kindern, aber auch von den Eltern bereits über ganz einfache Fragen herstellen kann. Beispielsweise, wer weiß aller von deinen Problemen oder weiß jemand von deinen Problemen? An wen könntest du dich wenden? Mit wem kannst du reden? Allein also, wenn der Fokus über solche Fragen auf diesen Punkt gesetzt werden, wird eigentlich sehr, sehr häufig damit auch eine Auseinandersetzung mit den Beziehungen auch angeleitet. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt dabei sind dann so den Einsatz von Netzwerkkarten und von Netzwerkzeichnungen, die man einsetzt. Auch das werden Sie kennen vielleicht, so, das sind so Übungen, die man so eher aus dem Psychodrama, aus dem sozialen Atom von Moreno abgeleitet sind, so solche Aspekte dabei. Das heißt also so im Prinzip eine Netzwerkkarte zu erstellen beispielsweise, indem Kinder eigentlich praktisch durch Fragen wieder aktiviert werden, sich mit ihrem sozialen Netzwerk auseinanderzusetzen. Wie eben, wer steht da ganz besonders nahe, wer ist da ganz wichtig, mit wem da triffst du dich häufiger. Ja, und so, das wären so Aspekte dabei, welche Situationen werden als belastend erlebt, welche Beziehungen werden als belastend erlebt. Und wir machen das sehr systematisch dann, indem wir dann eben die Kinder oder auch dann die Eltern auch nach diesem Muster befragen und dann praktisch die Personen, die gefunden, also die ganz eng erlebten, die weniger eng belebten oder regelmäßigen, also diese ganz unterschiedlichen Gruppen, die werden dann aufgelistet und dann im zweiten Durchgang dann eigentlich in so eine Netzwerkkarte eingetragen. In so eine Netzwerkkarte eingetragen, wo eben die Bedeutung, die emotionale Bedeutung eines Kindes eben, einer Person eben dahingehend praktisch austariert wird, umso näher es am Ich ist, umso wichtiger ist die Person. Ja? Und anhand dieser Netzwerkkarte haben wir dann einen Interview-Leitfaden entwickelt, wo man dann auch sozusagen diese einzelnen Personen, wie sie platziert sind, auch nochmal systematisch hinterfragen kann. Also was ist passiert? Welche Wünsche hast du in Bezug auf diese Person? Hat sich in der Beziehung zu dieser Person in der letzten Zeit etwas verändert? Und so weiter. Es geht hier praktisch um die Aktivierung, um so einen Aktivierungsaspekt dabei, Menschen dazu zu aktivieren, wieder mit ihrem Unterstützungssystem praktisch zu arbeiten. Und dann eigentlich im nächsten Schritt, das kann ich hier natürlich nur kurz erwähnen, einfach so, vielleicht ausgehend davon, von den Ergebnissen von solchen Netzwerkkarten, solche Netzwerkkonferenzen einzuberufen. Das heißt also so sozusagen mit dem problemlösenden System zu arbeiten, wenn man so systemisch betrachten kann, einfach zu schauen, gibt es hier vielleicht auch Notwendigkeiten, auch Beziehungen wieder zu mobilisieren, wieder zu ermöglichen im Prinzip. Also es wären so zwei so Aspekte dabei, um Ihnen einfach kurz so dieses Interventionsprogramm auch vorzustellen. Es geht, wie gesagt, wirklich hier um Coping-Strategien, Verbesserung der Coping-Strategien und Förderung dieser sozialen Ressourcen als zwei ganz wesentliche Aspekte dabei. Und dann daneben eben diese anderen Module, wie eben die Psychoedukation und eben die Kommunikation innerhalb der Familie, die Förderung der Kommunikation innerhalb der Familie. Wenn Sie mir so gestatten, dieses Buch wird 2010 jetzt eben erscheinen. Es wird eben mit dem Titel Ressourcen fördern, Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern im Februar, März 2010, also jetzt in 2 Monaten so circa ungefähr erscheinen. Und wie gesagt, in diesem Modellprojekt, und das ist mir eben auch ganz wichtig, was ich jetzt nur ganz kurz andeuten konnte, ist einfach so, dass es wichtig ist, dass man die Rahmenbedingungen dafür auch fördert. Ich glaube, solche Programme durchzuführen, also diese Interventionsprogramme durchzuführen, ohne jetzt an diesen Aspekt der Kooperation zu denken, dass diese Systeme zusammenarbeiten müssen, wird auch nicht funktionieren. Das heißt also, diese Programme werden nur dann vor diesem Hintergrund funktionieren. Zum Abschluss wollte ich Ihnen noch ein paar irgendwie andere Literaturangaben geben, so als Überblick. Und ansonsten würde ich mich bedanken für Ihre Geduld.